Grüezi miteinander. Ich tue jetzt umstellen. Wir haben bei uns einige Leute auch, die besser mitverfolgen können, wenn ich Deutsch rede, also versuche, Hochdeutsch zu reden, vom Inhalt her. Auf dem Weg nach Jerusalem begegnet Jesus einem sehr reichen und angesehenen Mann, der die Gebote Gottes in vorbildlicher Weise hielt. Lesen wir zuerst, was in der Begegnung zwischen diesem Mann und Jesus sich ereignete. Wir lesen den Abschnitt in Lukas-Evangelium, er wird auch in Matthäus- und Markus-Evangelium uns überliefert. Ein angesehener Mann fragte Jesus: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte: All diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Da sagte Jesus zu ihm: Eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile den Erlös an die Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und dann komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Und als Jesus ihn so traurig sah, sagte er: Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Da fragten die Zuhörer: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus antwortete: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Spannende Geschichte. Zwei große Knackpunkte, die wir zu lösen haben in dieser Geschichte. Dieser Mann hätte keine kompetentere Person finden können, um die wichtigste Frage des Lebens zu stellen. Paulus sah das auch so. Den Christen in Kolosse schreibt er: In Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Alle Schätze, Weisheit und Erkenntnis finden wir bei Jesus. Das hat seinen guten Grund. Denn Jesus ist sozusagen der Konstrukteur des Lebens. Er hat das Leben geschaffen, wie Paulus schreibt: Durch Jesus Christus wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, König und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Also wenn jemand wissen kann, wie Leben funktioniert, dann weiß es garantiert Jesus. Wenn unser Geschirrspüler kaputt geht, falls ihr einen zu Hause habt, dann holt ihr auch nicht den Bäcker oder den Metzger, um den Geschirrspüler zu reparieren, sondern dann telefoniert ihr der Servicestelle des Herstellers dieser Maschine. Und wenn es um Fragen des Lebens geht, dann müssen wir zu Jesus gehen. Dieser Mann hatte also die allerbeste Wahl getroffen, totaler Volltreffer. Er fragte den, der das Leben geschaffen hat, wie man ewiges Leben bekommt. Besser kann es gar nicht sein. Das ist einfach perfekt. Nur schade, dass er nicht wusste, wen er hier eigentlich fragte. Er sagt zu Jesus: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und wie so oft reagiert Jesus auf diese Frage überraschend und erstaunlich. Er beantwortet ihm die Frage nämlich gar nicht, sondern stellt eine Gegenfrage, die eigentlich nichts damit zu tun hat, was dieser Mann wissen will. Warum nennst du mich gut? Sagt Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Voilà. keine Antwort auf die Frage des ewigen Lebens. Was soll diese Frage überhaupt? Jesus ist doch Gott. Warum erweckt er mit dieser Frage den Eindruck, es könnte sein, dass er nicht Gott ist? Müssen wir etwa den Theologen recht geben, die behaupten, Jesus hätte nie gesagt, dass er der Messias, dass er Gott sei? Diese Frage von Jesus wäre doch ein gutes Argument für diese Ansicht. Die meisten von uns sind zu Recht felsenfest davon überzeugt, dass Jesus Gott ist. Aber warum stellt Jesus diese Tatsache hier scheinbar in Frage? Was meint ihr? Warum fragt Jesus das? Warum sagt er, was nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Guter Lehrer? Und das dann? Aha. Ja, aber er bezieht sich auf das Gut. Das Leere ist ihm egal. Er sagt, warum nennst du mich gut? Einige übersetzen hier Meister, aber das ist eigentlich das Wort für Lehrer, deshalb habe ich das ausgewechselt. Gut. Jawohl. Er will uns zeigen, dass wir erkennen, ob dieser Mann weiß, mit wem er es zu tun hat. Das ist genau der Punkt. Es ist nämlich die Frage, für wen hältst du mich? Gut ist nur Gott. Hältst du mich für Gott oder für einen weisen Lehrer? Mit dieser Frage macht Jesus sichtbar, dass dieser Mann nicht weiß, ihm nicht bewusst ist, mit wem er jetzt spricht. Hätte er gewusst, wer Jesus ist, hätte er sofort geantwortet, ja, aber du bist doch Gott. Du bist der Messias. Deshalb sage ich guter Lehrer. Und damit macht Jesus uns deutlich, bis heute ins 21. Jahrhundert, dass dieser Mann nicht wusste, mit wem er eigentlich spricht. Er wusste nicht, dass er vor dem Mensch gewordenen Gott stand. Und leider geht das vielen Menschen so. Sie haben von Jesus gehört, finden vielleicht sogar, dass er ein guter Mensch ist, vor allem noch im christlichen Abendland, dass er bewundern eventuell noch seine Lebensführung. Sie kennen Jesus als Religionsstifter, als Botschafter einer Religion des Friedens und der Liebe, meistens so, wie Sie das interpretieren. Und Sie sehen in Jesus aber nicht Gott, der die Menschen besuchte und für unsere Schuld am Kreuz starb. Und ja, Jesus wusste ganz genau, wer er war. Als der römische Statthalter Jesus vor seiner Verurteilung erstaunt fragte, dann bist du also tatsächlich ein König. Antwortet Jesus klar und deutlich, du hast recht, ich bin ein König und ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein, dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Jesus wusste ganz genau, wer er war. Dass er der Messias, der Sohn Gottes ist. Er kannte seinen Auftrag, den er in dieser Welt zu erfüllen hatte. Und es ist ein Jammer, dass so viele Menschen Jesus nur als einen religiösen Mann, einen herausragenden Propheten oder einen Sozialreformer sehen. Wenn die Menschen doch endlich begreifen würden, dass Jesus Gott ist und wir bei ihm die Antwort für die wichtigsten Fragen im Leben bekommen. Was würde das in Bewegung bringen? Nun, dieser Mann wurde durch seinen Reichtum nicht oberflächlich. Er gehörte auch nicht zu den Leuten, die Jesus ständig verfolgten und ihm Fangfragen stellten. Nein, dieser Mann wurde innerlich von dieser Frage des Lebens umhergetrieben. Lesen wir die Erzählung im Markus-Evangelium, bekommen wir einen Eindruck seiner fast verzweifelten Lage. Der Mann kam angelaufen und warf sich vor Jesus auf die Knie. Das zeigt seine innere Bewegtheit. Das war etwas, das er erklären musste. Es trieb ihn umher. Es war ihm nicht peinlich, in der Öffentlichkeit vor Jesus auf die Knie zu fallen, als ein reicher, angesehener Mann. Und so fragt er das, was ihm auf den Herzen liegt. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Er interessiert sich für die Ewigkeit. Er beschäftigt sich mit dem Ziel seines Lebens. Er stellt sich der Tatsache, dass er einmal sterben wird, und er wusste, dass ihm sein Reichtum nichts nützen wird. Er wird alles zurücklassen müssen. Das letzte Hemd hat keine Taschen, sagen wir ja. Er fragt nicht nach Unsterblichkeit, wie das heute viele Menschen tun. Menschen, die wohlhabend sind und sich von der Lüge leiten lassen, mit dem Tod sei das Leben total zu Ende, streben nach der Unsterblichkeit, nicht nach dem ewigen Leben. Sie setzen alles daran, um in dieser Welt zu bleiben. So gibt es Menschen, die sich einfrieren lassen. Es gibt ganze Institute, da kann man sich tiefkühlen lassen nach dem Tod. Das nennt man Kryonisieren, ist relativ teuer. Damit man später wieder aufgetaut werden kann, wenn dann die medizinische Entwicklung so weit ist, dass man dann diese Krankheiten heilen kann, an denen man gestorben ist. Das Ziel ist da die Unsterblichkeit. Das Streben nach dem Paradies. Ganz tief in uns Menschen drin. Das Leben geht über den Tod hinaus, ob das uns gefällt oder nicht. Der Gegensatz zum ewigen Leben ist der ewige Tod. Mit anderen Worten, jeder Mensch lebt ewig. Die Frage ist nur, wo? Der Tod ist lediglich ein Übergang in eine andere Wirklichkeit. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und dieser Mann wollte also wissen, wie er nach dem Tod an den besten Ort kommen konnte. An den Ort, den wir Himmel nennen. Oder anders gesagt, er wollte wissen, wie er der Hölle entrinnen konnte. Es gibt nichts Faszinierendes, als wenn Menschen ernsthaft nach dem ewigen Leben suchen. Wenn sie nicht einfach ziellos durchs Leben rasen und sich mit allerlei beschäftigen, aber vor lauter Betriebsamkeit die wichtigsten Fragen nicht klären. Wo werde ich meine Ewigkeit verbringen? Weil diese Klärung so wichtig für uns ist, möchte Gott unbedingt, dass wir uns damit beschäftigen. Und Paulus erklärte das bei seiner Rede in Athen auf dem Areopag. Mit allem, was Gott tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Also alles, was Gott tat, alles, was er tut, hat zum Ziel, dass der Mensch nach ihm fragt. Das möchte Gott. Und wenn wir Jesus finden, dann sind wir mit Gott in Kontakt gekommen. Weißt du, ob du ewiges Leben hast? Das ist die wichtigste Frage, die du zu beantworten hast. Weißt du, dass du ewiges Leben hast, oder verdrängst du diese Frage? Schon mancher ist erschrocken, als er dem Tod in die Augen sehen musste. Karl McCann war einer dieser Menschen, der ein normales Leben führte. Er war nicht böse, liebte die Natur und sorgte, war rücksichtsvoll mit ihr. Im März 1981 unternahm er einen Trip in die alaskische Tundra, jenseits des Polarkreises. Das war leider seine letzte Reise. Seinem Tagebuch vertraute er seine verzweifelten Gedanken an, als er realisierte, dass das seine letzte Reise sein könnte. Er schrieb: Ich denke so oft an den Herrn. Merkwürdig, wie man das unter diesen Umständen tut. Ich habe auch noch nie so viel gebetet. Ehrlich gesagt, finde ich nicht, dass ich es verdiene, wenn Gott meine Gebete erhört. Aber ich hoffe es trotzdem. Und später schrieb er: Bitte, himmlischer Vater, hab Erbarmen mit einer armen, verlorenen, sündigen Seele. Und erschrocken stellt er dann fest: Wenn es so furchtbar wird, habe ich immer noch eine Kugel, um sich zu erschießen. Er hatte nur noch eine Kugel in seinem Gewehr, könnt das alles nachlesen. Im Geo ist das beschrieben worden, auch seine anderen Einträge. Glaube aber, dass ich zu viel Schiss habe. Außerdem könnte das die einzige Sünde sein, die ich je begangen habe. Ich kann mich nämlich nicht mehr an alle 10 Gebote erinnern. Ist das nicht entsetzlich? Und ich will, dass Gott meine Gebete hört. Viel Glück, geradewegs zur Hölle. Schütterndes Tagebuch. Kälte und Schmerz wurden für ihn dermaßen unerträglich, dass er sich tatsächlich noch erschossen hat. Leider beschäftigte sich dieser Mann zu spät mit der wichtigsten Frage des Lebens. Zurück zu unserem Mann, der die wichtigste Frage rechtzeitig klären wollte, und von Jesus bekommt er selbstverständlich die richtige Antwort. Jesus sagt: Du kennst doch die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, ehe deinen Vater und deine Mutter. Ja, er kannte die Gebote und antwortete: Alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Darum hatte er sich ernsthaft bemüht. Und Jesus wusste, dass dieser Mann sein Bestes gegeben hatte. Aber vollkommen konnte er diese Gebote nicht einhalten. Nun argumentiert Jesus nicht so theologisch, wie wir das jetzt vielleicht tun würden, und sagt: Ja, weißt du, das ist schon gut, dass du dich bemüht hast, aber da fehlt noch ein gewisses Etwas, weil man kann ja nicht alle Gebote bis ins Detail einhalten. Und er hätte mit ihm eine große Diskussion anfangen können. Aber er wollte ja, dass dieser Mann ins Nachdenken kommt. Und so stellt er eine Forderung auf, die auch uns erschüttern würde und vielleicht erschüttert, wenn wir sie hören. Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile den Erlös an die Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und dann komm und folge mir nach. Mit dieser Aufforderung brachte Jesus ans Licht, wie gebunden das Herz dieses Mannes war. Er hing mehr an seinem Reichtum als an Gott. Jesus sagte einmal: Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Eine ernste Sache auch für uns, die wir in einem nie dagewesenen Wohlstand leben. Stellt euch mal vor: Alles, was wir haben, verkaufen und den Armen geben. Könnt ihr mal eure Bankkonten überschlagen, eure Autos, eure PCs, was ihr alles habt. Alles verkaufen und den Armen geben. Nun könnte man auf die Idee kommen, ewiges Leben würde man nur dann bekommen, wenn man seinen Besitz verkauft und den Erlös den Armen schenken würde. Aber das wäre ja auch ein Werk. Würden wir dann sagen, wir sind dann schlau mit Argumenten. Das wäre ja ein Werk, das kann es ja nicht sein. Und das ist auch so, das wäre zu kurz gegriffen, denn das lehrt die Bibel nicht. Man kann sehr reich sein und trotzdem ganz von Gott abhängig bleiben. Und gut, gibt es im Reich Gottes sehr reiche Leute, die sehr viel Geld investieren, auch ins Reich Gottes. Man kann reich sein, trotzdem von Gott abhängig. Und dazu fordert übrigens Paulus auf, denn er schrieb Timotheus, was er die reichen Leute lehren sollte, nämlich nicht, dass sie alles verkaufen und den Armen verschenken, sondern schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Auch noch interessante Bemerkung. Er möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Das verstehen wir ja, Kapitalanlagen als Schweizer. Das ist aber die beste Kapitalanlage, die man machen kann. Aber warum? Warum verlangt Jesus einen so radikalen Schritt von diesem Mann? Weil er ihm nur so aufzeigen konnte, was ihm zum ewigen Leben fehlte. Er liebte seinen Besitz mehr als Gott. Ihm fehlte die innige Beziehung zu Gott, dem Schöpfer. Ewiges Leben bekommt man eben nicht durch die Einhaltung der Gebote, was durchaus seine Wichtigkeit hat. Ewiges Leben bekommt man in der Hingabe an Gott. Das muss für diesen Mann ein riesiger Schock gewesen sein. Aber nicht nur für ihn, sondern für alle, die dieses Gespräch mitverfolgten. Der Mann, der die richtige Person auswählte, die richtige Frage stellte, die richtige Antwort bekam, traf nun die falsche Entscheidung. Es war wie ein Fußballspiel. Dieser Mann spielte den Ball genau exakt vor das Tor. Noch ein Schuss und der Ball wäre drin. Aber er verlässt das Spielfeld und lässt den Ball liegen. Er schießt das Tor nicht. Markus berichtet, dass er weggelaufen ist. Lukas sagt, der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus erkannte seine innere Not und er sagte seinen Zuhörern, wie schwer ist es doch für einen Menschen, für die Menschen, die viel besitzen, das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Geschockt von dem, was sie eben mitverfolgen konnten, fragten sie Jesus, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus, wenn dieser Mann, der ein vorbildliches Leben führt, dem nicht nur das Geld, dem das Geld nicht oberflächlich gemacht hat, sondern dass ein religiöser Mensch ist, dem es ein Herzensanliegen ist, die Gebote Gottes zu halten, wenn der nicht gerettet wird, wer wird dann überhaupt gerettet? Das ist ja komplett hoffnungslos. Die waren entsetzt. Die waren wirklich entsetzt. Sie fanden das absolut zu radikal. Und Jesus sagt, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Gott kann unsere Herzen ändern. Das gilt für uns und das gilt auch für diesen reichen und angesehenen Mann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er später, nachdem Jesus gekreuzigt worden war, ein Jünger von Jesus wurde. Im Markus-Evangelium finden wir noch eine interessante Bemerkung, als der Mann Jesus sagte, dass er die Gebote gehalten hätte, notiert Markus, Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Schöne Bemerkung. Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Gott kann und will uns Menschen ewiges Leben schenken. Als Gemeinde verkörpern wir dieses Anliegen Gottes. Wir sollen Menschen auf Jesus aufmerksam machen. Vielleicht müssen wir anfangs Jahr unsere Werte und Prioritäten neu reflektieren, denn Jesus sagt, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen, er wird dem einen ergeben sein und dem anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Ich gehe nun davon aus, dass die meisten von uns auch in diesem Jahr Gott dienen wollen. Da gehe ich schwer davon aus. Und selbst wenn es außerordentlich schwierig, wenn wir es außerordentlich schwierig finden, und ich ehrlich gesagt finde es wirklich außerordentlich schwierig, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, so bleibt dieser Auftrag, den wir als Gemeinden haben, bestehen. Die Schwierigkeit nimmt uns den Auftrag nicht weg. Und es würde mich freuen, wenn wir Ende dieses Jahres zurückblicken können und uns über die Menschen freuen, die zu Jesus gefunden haben. Menschen, von denen wir das nie erwartet hätten. Dann hätten wir mit eigenen Augen gesehen, was Jesus seinen Jüngern sagte. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und behalten wir das im Hinterkopf, dass es hier Jesus im Zusammenhang mit Menschen bringt, die zu ihm finden. Er sagt das im Blick auf die Bekehrung von Menschen. Was Gott unmöglich, was den Menschen unmöglich ist, das ist Gott möglich. Und möge der Herr schenken, dass wir Gemeinden, wir beide und alle Gemeinden, Ende Jahr zurückblicken können und sagen, wirklich. Ich hätte das nie gedacht, dass das möglich ist. Aber was in unseren Augen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Ich bete mit uns. Herr Jesus, wir möchten dir danken für diese Begegnung mit diesem reichen Mann. Und du hast nicht nur ihn angesprochen, sondern du sprichst damit auch uns heute noch an. Es ist immer wieder die Frage, wo wir unsere Prioritäten setzen in unserem Leben. Das ist manchmal einfacher gesagt als getan. Aber du kannst uns helfen, dass wir die richtigen Prioritäten setzen. Und es würde uns alle freuen, das können wir dir sagen, wenn wir Ende Jahr zurückblicken können und darüber staunen, welche Menschen zu dir gefunden haben, von denen wir es nie erwartet hätten. Und nur deshalb, weil was in unseren Augen unmöglich scheint, bei dir möglich ist. Wir beten dich an. Amen. Wir feiern das Abendmahl miteinander und beim Abendmahl ist es immer, finde ich immer, dass das Schöne dabei ist, dass wir uns an den Kern unseres Glaubens erinnern, wo unsere Wurzeln sind. Und ich denke, dass Jesus das auch deshalb so eingesetzt hat, dass wir nie vergessen, woher wir kommen. Dass wir nie an diesen Punkt kommen und denken, ah, Gott kann ja noch froh sein, dass er mich hat. Weil so gute Leute, so viele gute Leute hat er auch nicht, aber super hat er mich. Sondern das Abendmahl führt uns an die Wurzel unseres Glaubens. Nur weil Jesus am Kreuz für meine Schuld starb, bin ich der, der ich heute sein darf. Nur deshalb. Nur weil Jesus für mich starb, habe ich ewiges Leben bekommen. Wenn er das nicht getan hätte, wäre ich hoffnungslos verloren. Das Abendmahl ruft uns immer wieder an die Wurzel zurück und ruft uns auf zur Dankbarkeit. Es ist einerseits ein Bekenntnis, dass wir damit bekennen, dass Jesus für meine Schuld am Kreuz starb. Und es ist die Vorfreude, dass er wieder kommen wird. Wir wissen nämlich, dass unser Herr lebt. Und so hat er das Abendmahl eingesetzt mit seinen Jüngern. So schreibt Paulus, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus Christus in der Nacht, als er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Also denkt daran, ich habe das für euch getan. Vergesst das nie. Und desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denkt an mich. Denkt, woher ihr kommt. Vergesst das nie. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod, und jetzt kommt das, was ich fast am liebsten habe bei diesem Text, verkündigt ihr den Tod, bis er kommt, der Herr, nicht der Tod. Der Tod des Herrn, bis er kommt. Wir warten auf unseren Gott. Das ist unser Ziel. Jesus kommt wieder. Und wir werden dieses Abendmahl einnehmen, bis er wiederkommt. Und jetzt möchte ich, dass wir aufstehen, und ich danke noch für das, was Jesus für uns getan hat. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken für das, was du getan hast. Wirklich begreifen werden wir das erst in der Ewigkeit. Was du in unserem Leben fundamental verändert hast, dass du uns die Schuld vergeben hast. Dass du uns von der Hoffnungslosigkeit Hoffnung gegeben hast. Von Du hast uns eine Zukunft gegeben, ewiges Leben, genau das, was dieser reiche Mann wissen wollte. Du bist dafür gestorben, dass wir ewiges Leben bekommen und nicht dein Werk. Auch wenn wir alles verkaufen würden, das würde uns das ewige Leben nicht bringen. Das Einzige, was uns ewiges Leben bringt, ist, dass du für unsere Schuld gestorben bist. Und dafür wollen wir dir danken, dass du aus Liebe zu uns das getan hast. Und jetzt wollen wir mit diesem Abendmahl bezeugen, dass wir glauben, dass du für unsere Schuld gestorben bist. Und wir wollen damit auch sagen, dass wir auf dich warten und uns auf den Tag freuen, an dem du wiederkommst. Amen. Amen.